Hallo und ganz herzlich willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Ich bin Fea Finger, ich bin Kindheitspädagogin und ich war selbst lange Zeit in Kitas tätig als Fachkraft, als Leitung und als stellvertretende Leitung und bin jetzt unterwegs, um tatsächlich die Kita-Welt ein bisschen schöner zu machen für alle, und zwar indem ich Fortbildungen gebe zu Themen, ja, die uns alle wohl beschäftigen. Dabei geht es um Adultismus, es geht um Partizipation, es geht um Kinder, die uns durch Verhalten auffallen und wir erstmal gucken müssen, woran liegt das denn, wo kommt das denn her, werden das wirklich immer mehr? Genau, und ja, alle Themen, die so drumrum gelagert sind, und immer mal wieder begegnen mir dann Sachen, bei denen ich denke, oh, da mache ich nochmal eine Podcast-Folge draus, das scheint noch nicht ganz so klar zu sein, wie ich das gerne hätte. Und genau, dann gucken wir uns die Situationen hier an. Ich versuche, das mit Fachwissen vollzugeben. Ich versuche, die Dinge zu reflektieren. Und am Ende setzen wir einen großen Klecks Empathie drauf. Und wie gesagt, dann wird hoffentlich alles viel, viel schöner. Und heute geht es wieder um so ein Thema, das mir in den letzten Wochen ein paar Mal begegnet ist und wo ich gar nicht dachte, dass das wirklich was ist, wo wir drüber sprechen sollten. Aber doch, wir sollten drüber sprechen. Und zwar das Thema Tischsprüche. Aiwe, was habe ich in meinem Leben schon über Sinn und Unsinn von Tischsprüchen diskutiert? Es wundert mich ein bisschen, dass ich da noch gar nicht drauf gekommen bin, dass das hier ein Thema sein könnte. Und ja, gehen wir rein in die Situation. Also, in den allermeisten Fällen werden Tischsprüche genutzt, um das gemeinsame Essen sozusagen zu eröffnen. Also meistens gibt es irgendwie Plakate, wo Tischsprüche draufstehen, oder es gibt Bilderrahmen, wo Tischsprüche abgebildet sind, so im Essensbereich. Manchmal gibt es auch Würfel, wo die so drauf sind, und dann würfelt ein Kind und der Spruch, der dann gewürfelt wurde, wird gesagt. Und die Idee ist eigentlich, dass man ein Ritual hat, das den Kindern Sicherheit geben soll, das sagen soll, hey, wir fangen jetzt hier an, toll, wir kommen hier zusammen, Gemeinschaft. In der Praxis ist es jetzt so, also so erlebe ich das und vielleicht erlebst du es auch so, dass es mit ganz vielen Neins verbunden ist. Also die Kinder, bevor es überhaupt mal losgeht, bevor es überhaupt mit dem Tischspruch losgeht, hören die schon ganz viel Nein. Zum Beispiel, wenn das Essen schon auf dem Tisch steht. Nein, lass das. Nein, wir schöpfen noch nicht. Nein, wir fangen noch nicht an. Nein, warte noch. Jetzt hast du dir schon genommen. Nein, aber das machen wir doch nicht. Nein, jetzt warte noch. Ach, du bist schon, vielleicht sagt jemand sogar sowas wie, Mensch, du bist schon so hungrig, na, dann fang du schon mal an. Aber dann hören alle an und erst recht, nein, der Jonathan, der kann das noch nicht aushalten, aber ihr anderen, ihr seid alle schon groß genug. So, also wir haben es da mit einer, wie ich finde, sehr adultistischen Situation zu tun, weil die Erwachsenen sehr vorgeben, wie soll jetzt hier diese Situation sein. Und man hält so dolle an dieser Idee und an diesem Ritual fest, und für die Kinder, also ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber ich würde denken, das ist doch nichts, das ist doch keine schöne Situation, in der ich essen möchte. Das ist doch keine Situation, in der ich denke, oh schön, was für ein wertgeschätztes Teil der Gemeinschaft ich bin. Wenn ich die ganze Zeit nur höre, nein, mach dies nicht und mach das nicht. Und wenn es am Ende eher darum geht, dass ich mich an irgendeine Regel halten soll, die heißt, nein, ich darf mir noch nichts zu essen nehmen. Oder ich muss jemand anderem erstmal noch die Hände geben und dann wird da irgendein Spruch gesagt. Und ja, also zu dem, wie die Sprüche gesagt werden, komme ich nachher noch. Aber nochmal so aus Sicht der Erwachsenen, es ist irgendwie unheimlich viel zu erledigen, bevor wir überhaupt diesen Tischspruch sagen können. Manchmal steht das Essen schon auf dem Tisch, dann müssen wir Kinder davon abhalten, dass die da sich schon was schöpfen. Das machen manche, indem sie dann das Schöpfen verbieten, also indem sie einfach direkt sagen, nein, es wird hier nicht geschöpft, sondern das machen dann die Erwachsenen. Was auch super ist, weil es viel mehr Kontrolle darüber gibt, wie viel sich ein Kind auf den Teller schöpft und ob es auch von allem was genommen hat, weil essen muss es das Kind nicht, aber auf dem Teller liegen soll es trotzdem. So, ne? Also das ist eine, wie ich finde, sehr gewaltvolle und unterschätzte Situation. Also da geht es wirklich viel um Adultismus letzten Endes und darum, wie gut haben wir das denn reflektiert. Und es verträgt sich halt nicht mit der Idee von gemeinsames Essen und wir haben hier eine gute Zeit zusammen. Genau, manchmal gibt es auch noch so Sachen zu erledigen vorher, wie alle müssen irgendwie ein Lätzchen anziehen. Dann will aber vielleicht ein Kind nicht, aber alle müssen ein Lätzchen anziehen. Dann gibt es Situationen, wo Erwachsene entscheiden, ah, wisst ihr was, wir schöpfen schon mal, bis jetzt alle da sind, schöpfe ich euch schon mal auf den Teller. Und nein, nein, noch nicht anfangen, aber ich schöpfe euch schon mal, bis Emily auch aus dem Bad kommt. Dann kriegt womöglich Emily noch einen Rüffel, warum sie so lange gebraucht hat. Alle warten auf dich, Emily. Ich wirklich, du merkst hier, es sind jetzt noch nicht mal 6 Minuten Podcast, ich habe mich schon in Rage geredet. Mich nervt das so doll, weil es alles nur ist wegen diesem Tischbruch und weil man sich so versteift manchmal auf irgendwelche Rituale. Ich kann das nicht verstehen. Kann sein, bei dir in der Kita ist es gar nicht so. Kann sein, du erlebst es total anders und die Kinder bei dir lieben das und finden das toll und haben mit dem Warten auch gar keinen Stress. So, dann ist ja alles Tutti. So, weitermachen. Aber wenn das nicht so ist oder wenn es auch nur in Teilen nicht so ist, dann lohnt sich schon, die Situation nochmal zu reflektieren und zu gucken, was wollen wir denn eigentlich. Aber ich bin noch nicht fertig, weil ich weiß nicht, ob du meinen Kurs gemacht hast, den Adultismusknacker, oder ob du vorhast, den zu machen. Kurzer, unbezahlter Werbeeinschub, weil es Werbung für meine eigene Sachen. Ich verkaufe den Adultismusknacker wieder in der Woche ab dem 16. November und dann eine Woche lang. Und da ist auf jeden Fall auch jetzt schon in der Präsentation drin ein Punkt, also glaube ich, der heißt unnötig langes Warten lassen. Und dazu gehören für mich Tischbrüche. Das ist einfach Kinder unnötig lang warten lassen, weil was wir bedenken müssen, ist, dass Kinder im Alter von Krippe vor allem, aber teilweise durchaus auch noch im Kindergartenbereich, noch keine ausreichende Impulskontrolle haben. Das heißt, die sitzen dann da mit den vollen Tellern oder mit dem Essen oder wissen, es gibt jetzt gleich Essen und sollen ihr Bedürfnis runterregulieren und sollen das auch möglichst nicht zeigen, dass sie da jetzt irgendwie ein Bedürfnis haben, nämlich Essen und Hunger und danach ins Bett gehen vielleicht, wenn es beim Mittagessen ist. Und das ist super schwer und das ist auch gemein, das zu erwarten. Ja, das heißt, was ich empfehlen würde, wäre, geh einfach an den Tisch und wer geschöpft hat, fängt an. Und dann kann man sich ein herzliches guten Appetit wünschen und man kann mit den Kindern ins Gespräch kommen, weil Essen auch immer eine Bildungssituation ist. Ich glaube, das wird an ganz vielen Stellen unterschätzt. Essen, da geht es ganz viel natürlich um sinnliche Erfahrungen, um herauszufinden, was esse ich da, was liegt vor mir auf dem Teller, was mag ich, was mag ich nicht, wie fühlt sich was an, welche Konsistenzen und so weiter. Das ist die eine Hälfte. Und die andere Hälfte ist ganz viel sprachliche Bildung. Also auch Worte zu bekommen, heiß, kalt, Farben, ja, der Brokkoli ist grün, oh, heute ist er ein bisschen braun geworden, ja, ein bisschen angebrannt vielleicht. Möchtest du dir das abschneiden? Brauchst du ein Messer dafür? Sowas, ja. Das sind Bildungssituationen. Und es ist auch eine Möglichkeit, um mit Kindern wirklich in ganz, ganz schöne Gespräche zu kommen über alles Mögliche oder um Kinder einfach auch mal in Ruhe zu lassen und ja, zu ermöglichen, dass Kinder selbst in Gespräche kommen über das Essen oder überhaupt in Kontakt mit anderen. Und das alles erschweren wir, wenn wir so doll auf diesen Tischbruch bestehen. Das ist eigentlich der Punkt, um den es mir, glaube ich, geht. Das heißt, wirklich da nochmal überlegen, warum machen wir das, was daran finden wir hilfreich, ist das eine Situation, in denen sich die Kinder wohlfühlen oder ist das einfach nur ein Herauszögern vom Essensbeginn? Und was ich auch noch mit reingeben möchte, ist zu gucken, wie groß sind denn unsere Tischgruppen? Also wie groß ist oder wie viele Kinder sitzen da am Tisch? Und je jünger die Kinder sind, umso kleiner sollte so eine Tischgruppe sein. Einerseits, weil da vielleicht noch erhöhter Assistenzbedarf ist, weil es wirklich darum geht, dass wir da Kinder nochmal ganz anders unterstützen beim Schöpfen oder nochmal irgendwas nochmal nachzuholen oder vielleicht beim Einschenken oder beim Mund abwischen oder, ja. Und weil aber auch für die Kinder große Gruppen super schwer überschaubar sind. Also gerade in Situationen, wo die nicht reguliert sind und wir gehen jetzt davon aus, das Kind hat wirklich Hunger und es ist einfach nicht gut reguliert, dann kann es einfach überhaupt nicht überblicken, auf was warten wir hier? Ja, was ist hier gerade los? Auf was warten wir? Auf wen warten wir? Was kommt jetzt als nächstes? Und ja, klar, könnte man dann sagen, na ja, aber wenn dann der Tischbruch kommt, dann weiß ja das Kind, dass wir angefangen haben. Aber das Kind weiß ja sowieso, dass jetzt das Essen ansteht. Also ich meine, ihr habt euch an den Tisch gesetzt. Selbstverständlich checkt das Kind, ach, okay, jetzt ist wohl hier Essenszeit. Und dann wäre mir einfach viel wichtiger, dass das eine schöne Atmosphäre ist, dass es vielleicht, weiß ich nicht, wenn man Platz hat, eine schöne Deko irgendwie auf dem Tisch gibt, die auch so ein bisschen eine gemütliche Atmosphäre versprüht. Und Achtung, das ist so ungefähr der einzige Punkt in der Kita, wo ich denke, ja, da könnte man eine Deko hinstellen. Aber muss man nicht. Ja, muss man gar nicht, sondern die schöne Atmosphäre entsteht, indem wir uns angenehm den Kindern gegenüber verhalten und eben nicht wie so kleine Trampeltiere. So, und dann kommt mir spätestens an der Stelle, sagen mir dann Leute, ja, aber die Kinder lieben das, die bestehen da drauf. Und vielleicht hast du das auch schon gedacht, und ja, kenne ich auch, dass wir Rituale anfangen mit den Kindern zu machen und Dinge einzuführen. Und wenn wir dann irgendwann denken, oh, das ist jetzt vielleicht doch nicht so ein gutes Ritual, wir würden das gerne wieder anders machen, dass die Kinder das ganz lange einfach noch machen. Und das wird, finde ich, fälschlicherweise verwechselt mit einem, die Kinder fordern das aber ein. Das ist einfach, wir haben das angelegt. Wir haben das angelegt. Wir haben gesagt, wir machen das Ritual und dann denken die Kinder, das ist jetzt immer so. Und die wissen nicht und verstehen auch erstmal nicht, dass wir, sorry, dass wir umgedacht haben und dass wir es jetzt anders machen. Das dauert eine Weile. Mein Beispiel dafür ist immer, wenn es jetzt kühl geworden ist im Herbst, ja, dann waren die Kinder jetzt gewohnt, sie gehen ohne Jacke raus und sie haben offene Schuhe an. Und jetzt ist es vielleicht notwendig, dass die mal eine Matschhose anziehen oder dass die Gummistiefel anziehen oder auf jeden Fall eine Jacke. Und am Anfang sind die vielleicht immer noch ohne Jacke rausgerannt, bis man ihnen gesagt hat, oh du, es ist vielleicht, guck noch mal, vielleicht ist es kalt. So, das heißt, auch das ist ein bisschen ein Ritual. Und das gleiche Spiel haben wir wieder, wenn es dann im Frühjahr wieder warm wird und wir den Kindern sagen, du, vielleicht ist es heute zu warm für eine Jacke, du kannst die Jacke auch auslassen. Das dauert eine Weile, bis Kinder das verstehen, dass die Jacke jetzt plötzlich gar keine Pflicht mehr ist. Das ist auch ein bisschen ritualisiert. Und das finde ich einfach wichtig, dass wir uns im Klaren drüber sind. Wir können Rituale haben an den Stellen, an denen die Sinn machen. Und an den Stellen, an denen die einfach keinen Sinn machen, bauen wir Rituale wieder ab oder überlegen uns was anderes, weil was man ja durchaus auch machen kann, ist, diese Tischsprüche zu behalten und die aber nicht zum Beginn des Essens so zwangsmäßig mit allen zu sagen und alle müssen sich noch die Hände geben und in einer bestimmten Art und Weise dasitzen oder was weiß ich, sondern man könnte auch, wenn man merkt, das passt gerade zur Sprachentwicklung der Kinder, diesen Spruch einfach während dem Essen sagen und sagen, hey, ich erzähle euch was. Und dann sagt man den Spruch von der kleinen Raupe, die immer Hunger hat. Ich weiß nicht mehr genau, wie der geht, aber ihr kennt den bestimmt. Und dann, das wäre jetzt für mich, wäre das die absolute Königinnendisziplin, dann den Spruch nicht so runterleiern, sondern den Spruch betonen, weil meistens sind die gereimt und meistens sind es okay Reime, sage ich jetzt mal. Nicht immer mega toll, aber meistens sind es okay Reime. Das heißt, da steckt eine bestimmte Rhythmik drin. Und dann fände ich das mega, wenn wir es schaffen würden, diese Reime dann auch entsprechend zu betonen und nicht einfach nur runterzuleiern. Weil dann, ne, viele kleine Fische schwimmen jetzt zu Tische, reichen sich die Flossen. So, es ist, weiß ich jetzt nicht. Ja, also nicht einfach das Runterleiern, sondern dem Ganzen auch ein bisschen dann ja, eine Möglichkeit zu geben, dass es was aussagt. So, das wäre irgendwie, glaube ich, mein Wunsch noch an der Stelle. Aber gut, das ist das, was ich vorhin gesagt hatte, was ich mir wünsche, wie die gesagt werden sollen, weil das ist ja das Nächste, dass die wirklich, ja, so ein bisschen, glaube ich, in manchen Kitas, einfach weil sie so dazugehören, werden die dann halt einfach irgendwie gesagt. Und eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, so wie ich das jetzt vorhin dargestellt habe, wie dann diese Situation läuft, überhaupt bevor der Tischbruch mal gesprochen wird, dann ist es doch so, dass wir alle, also auch die Erwachsenen, schon einfach gestresst sind und einfach nur hoffen, dass jetzt endlich bald alle sitzen, dass wir endlich diesen Spruch sagen können, damit die endlich anfangen können zu essen. Und das ist für mich einfach dann, ja, einfach kein sinnvolles Ritual, aber ich glaube, das habe ich jetzt zu Genüge ausgeführt. Und was es natürlich auch hat, ist viel Potenzial für Konflikte innerhalb von Teams. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel an meinem Tisch schon ein Kind sitzen habe und weiß, boah, das wird es jetzt nicht gut aushalten, dann lasse ich das vielleicht schon mal anfangen. Dann habe ich vielleicht die anderen Kinder noch so wirklich unter Kontrolle. Ich meine das wirklich so, wie ich sage, ja, wirklich so unter Kontrolle, dass die noch nicht anfangen, weil die verstehen, das Kind ist noch ganz jung und das kann das noch nicht. Aber meine Kollegin oder mein Kollege nebenan verstehen es vielleicht nicht und die denken dann, oh, jetzt wird da wieder eine Extrawurst und dann müssen die vielleicht ihren Kindern erklären, warum bei mir am Tisch jetzt ein Kind schon anfangen darf zu essen und das führt wieder zu Konflikten im Team. Und bevor ich jetzt sage, ich gehe dem Konflikt aus dem Weg und bringe einfach morgen das letzte Kind auch noch dazu, dass es nichts essen darf, obwohl ich gerne anders handeln würde, solidarisiere ich mich mit dem Kind. Und geh noch mal in ein Gespräch mit dem Team, in dem wir besprechen, warum ist uns dieses Ritual mit dem Tischbruch so wichtig? Sorgt das für doll Stress oder überhaupt für Stress? Weil wenn es das macht, dann kann es auf jeden Fall weg. Ja, alles, was Stress macht im Alltag, wird einfach nicht mehr gemacht, ganz ehrlich. Und wie gesagt, wenn ihr Kinder habt, die haben das so ritualisiert drin und die wollen das machen, ja, dann mach. Aber dann kannst du trotzdem sagen, ihr dürft schon anfangen zu essen. Wir sagen gleich noch den Spruch, aber esst ruhig. Ja, schon allein, dass ich jetzt dürfen gesagt habe, zeigt einfach, wie krass das. Also, ja. Fangt ruhig schon an zu essen. Fangt schon an. Guten Appetit. Was gibt's heute? Einfach da ein bisschen, ich glaube, ein bisschen Lockerheit reinbringen. Noch ein Punkt vielleicht zu der Sicherheit. Ja, wenn wir Rituale aufstellen, egal an welcher Stelle. Erstens mal heißt Rituale nicht, alle müssen zur gleichen Zeit das Gleiche machen, sondern Rituale kann auch heißen, dass ein Kind jeden Tag ein bestimmtes Ritual hat zum Ankommen oder ein bestimmtes Ritual, damit es wieder nach Hause geht. Das heißt aber nicht, dass alle Kinder das gleiche Ritual machen müssen, sondern das heißt einfach nur, es gibt Rituale, die sind für einzelne Menschen super wichtig und für andere halt nicht. Und indem wir so darauf bestehen, dass es bestimmte Rituale gibt, die dann für alle gelten müssen, weil da dann die Gemeinschaft gefühlt wird. Ich weiß nicht. Also wenn das Rituale sind, die wir dann in dem Moment abändern können, wie gesagt, ein paar Kinder fangen einfach schon mal an und können schon mal essen. Fein, ja. Voll okay. Aber wenn das Rituale sind, die ausarten in Regeln, in wirklich starre Regeln und in eine Art Messinstrument, ob Kinder hören und ob sie gehorchen, dann ist es kein gutes Ritual und dann ist es auch keine gute Situation. Das heißt, was wir uns, glaube ich, bewusst machen sollten, ist, Sicherheit entsteht durch Beziehungen. Sicherheit entsteht durch eine gewisse Form von Vorhersehbarkeit in der Reaktion von Menschen. Also fühle ich mich dann sicher, wenn ich an den Tisch komme und ich fange schon an, irgendwas zu essen und meine Lieblingserzieherin oder mein Lieblingserzieher lächelt mich an und sagt, hey, guten Appetit, du hast schon richtig doll Hunger, ne? Lass dir's schmecken. Dann entsteht Sicherheit, weil ich weiß, auch wenn ich irgendwie sowas mache, was jetzt vielleicht gerade nicht gefragt wird, bin ich trotzdem nicht der Arsch vom Dienst. Ich glaube, das ist irgendwie wichtig. Sicherheit entsteht durch Beziehung und durch Vorhersehbarkeit. Und natürlich gibt es Situationen, da sind solche Rituale wichtig. Ich nehme ein anderes Beispiel. Sagen wir, Beim Wickeln. Beim Wickeln fände ich es wichtig, dass die Fachkräfte sich darauf einigen, in welcher Reihenfolge wird gewickelt. Also, oder dass es irgendwie so Rituale gibt, die vielleicht mit jedem Kind so ein bisschen eingehalten werden. Das Kind nimmt sich selber seine Windel raus, das klettert selbst auf den Wickeltisch. So, es gibt so ein Grundgerüst, an das wir uns halten, und dadurch wird die Situation und die Reaktion für die Kinder vorhersehbar. Jetzt kann es aber sein, für ein Kind ist es überhaupt nicht wichtig und es macht irgendwas, und dann können wir uns auch auf irgendwas einlassen. Ich muss mich nicht an dieses Grundgerüst halten, sondern ich kann dann sagen, ach so, für dich, wir machen das heute anders, ja klar, kein Problem. Ja, das, also Rituale sind super, solange sie abgewandelt werden können auf Bedürfnisse, und ja, solange sie einfach da veränderbar sind. Und nicht zu Stress führen. So, ich glaube, das war so der wichtigste Punkt. Dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch mal kurz zu sagen zum Adultismusknacker. Einfach, weil ich das super wichtig finde. Der Verkauf startet am 16. November, habe ich schon gesagt. Das geht dann eine Woche. Das heißt, eine Woche hast du die Chance, dir den Kurs zu kaufen. Da gibt es verschiedene Module, da gibt es eine PDF-Datei, die ist dein Workbook, das kannst du dir ausdrucken und da direkt deine Notizen drin machen. Auch die Präsentation, die ich da mit drin habe, die habe ich hochgeladen, und sowohl die Präsentation als auch das Workbook als auch die Module werden momentan von mir überarbeitet, und mit Verkaufsstart sind dann die neuen Inhalte online. Zumindest ist das mein Plan, und im Moment sieht es auch so aus, als würde der funktionieren. Das heißt, alle, die jetzt den Adultismusknacker schon haben, die haben einfach dann die neuen Inhalte, weil der Zugang bestehen bleibt. Ihr müsst den nicht nochmal kaufen. Und alle, die den noch nicht haben und sagen, oh, aber vielleicht hätte ich ihn doch jetzt ganz gern, bevor sie das wieder zumacht und niemand weiß, wann sie den das nächste Mal verkaufen wird, dann empfehle ich dir, komm auf die Warteliste, weil alle, die auf der Warteliste stehen, bekommen 20 Euro Rabatt auf den Kaufpreis. Das heißt, der reguläre Preis wird 169 Euro sein, und mit dem Rabatt von der Warteliste bezahlst du dann 149 Euro. Und das würde ich mir schon überlegen, ob ich das nicht vielleicht machen will. Genau, wie kommst du zur Warteliste? Das geht auf meiner Homepage feafinger.de. Da gehst du unter Angebote, Adultismusknacker, und trägst dich da ein. Und dann kriegst du alle Infos, wenn es losgeht. Da werde ich eine Woche lang alle Infos, jeden Tag Infos reingeben, und du kannst dann entscheiden, ob du damit dabei sein möchtest. Ich würde mich natürlich freuen. Und was ist noch wichtig? Ich glaube, das war's. Ich glaube, das waren so die wichtigsten Sachen. Und wenn du noch nicht genug Podcast gehört hast, dann hör unbedingt mal rein bei Pädagogik und Pinot. Da spreche ich mit Sarah Bauer über pädagogische Themen und alles, was uns drumherum interessiert. Dafür ist Pinot sozusagen das Stellvertreterwort. Und ja, das ist einfach so ein bisschen so ein Laber-Podcast, kann man sich, wie ich finde, ganz gut anhören. Okay, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Fröhliches Reflektieren und Umsetzen, und wir hören uns dann wieder. Bis dann. Ciao.